Diese Woche ist unser Werbepartner comdirect. comdirect ist eine Bank, mobiles Banking. Ich könnte euch nicht sagen, wann ich das letzte Mal physisch in eine Bank gegangen bin. Ich müsste Michael fragen, wie es bei ihm aussieht. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Insofern ist das tatsächlich ein Angebot, was ich selber nutzen würde. Ich tue es bisher nicht, aber ich habe es mir gerade angeschaut. comdirect ist, wie ihr wisst, eine Direktbank, wird aber zum smarten Finanzbegleiter quasi zu eurer mobilen Bank in der Hand. Die haben nämlich eine neue App. Wenn ihr in den App Store geht, dann seht ihr die mit einem großen C, ist die nicht zu übersehen. Momentan gibt es noch verschiedene, aber diese eine wird die Haupt-App und ihr bekommt hier 24/7 Unterstützung für jede Situation und viel mehr als das. Ihr bekommt bei der Eröffnung eures Kontos 100 Euro on top und für die ersten 24 Monate nochmal 2 Euro dazu. Was bietet euch comdirect alles? Die legen eben Vollwert auf Mobile Banking, quasi die Bank in deiner Hand. Das heißt, ihr könnt eben Geld überweisen per Chat oder per Sprachbefehl. Ihr könnt per Google Pay und bald auch per Apple Pay kontaktlos bezahlen. Das geht jetzt dann endlich. Endlich. Alexa Skills für den Echo und eben den Show. Das sind die beiden Amazon Produkte und vieles mehr hinterher. Das ist das, was comdirect euch bietet. Also ladet euch die App runter, schaut es euch an, werdet Kunde, probiert es aus, testet es einfach, wie sich dieses wirklich echte Mobile Banking für euch anfühlt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On the Way to New Work. Heute leider ohne Christoph Magnussen, der irgendwo in München ist und dort einen Kunden berät, sondern nur mit mir, Michael Trautmann. Und ich bin heute zu Gast bei Benjamin Adrian von Viva Con Aqua.
Schönen guten Tag, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass ihr normalerweise eure Zeit ein bisschen später losgehen. Ne? Ihr habt offiziell, fangen wir wann an?
Na, bei uns ist es ein bisschen flexibel, aber vor 10 sind nur die im Büro, die wirklich ihre Ruhe haben wollen, in Ruhe noch mal ein bisschen arbeiten. Ab 10 wird es dann busy.
Alles klar. Bevor wir zu deinem wahrscheinlich wichtigsten Projekt kommen, erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist, was du erlebt hast auf dem Weg dorthin, wo du herkommst. Also einen ganz kurzen Abriss deiner Geschichte.
Ja, ich bin in Stuttgart geboren und habe dann dort auch Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich 6 Jahre lang Fußball gespielt. War also Fußballprofi sozusagen, habe mein Geld verdient mit Fußballspielen. Das heißt eigentlich nicht ganz richtig, dass ich nur 6 Jahre nach dem Abitur gespielt habe, sondern natürlich auch davor schon ganz schön lange beim VfB Stuttgart, 9 Jahre lang durch die ganzen Jugendmannschaften dort durchlaufen, sehr früh auch Nationalmannschaft in der Jugend gespielt und dann später eben beim VfB Stuttgart, bei Eintracht Braunschweig und am Ende dann beim FC St. Pauli mein Geld damit verdient. Und dann kam es so ein bisschen zu einer Richtungsentscheidung in meinem Leben. Will ich weiter Fußball spielen oder will ich an einem Projekt festhalten, was wir damals gegründet haben, nach einem Trainingslager auf Kuba? Das war so der Start. Wir waren mit dem FC St. Pauli auf Kuba im Trainingslager und danach wuchs in mir so ein bisschen die Idee, mit diesem Fußballverein, mit diesem Stadtteil, mit dieser Konstellation, die wir hier haben, eben etwas in Gang zu setzen, was über das Fußball hinausgeht, was Sinn stiftet, vor allem auch nach diesem Trainingslager auf Kuba. Das war die erste Schnapsidee damals. Wir wollen dieses Trainingslager aufgreifen und dort auf Kuba eben Trinkwasserspender in Kindergärten aufbauen. Das war so dann, dazu kam es dann und so wechselte dann sozusagen der Fußballjob dann zu Viva Con Aqua und ja, dann war alles ein bisschen anders danach.
Erzähl mal, also ich hätte zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, dass in Kuba Wasser ein Thema ist. Also wie ist euch das da bewusst geworden? Habt ihr neben dem Trainingslager irgendwie Besuchsprogramm gehabt oder wo gab es so den Moment, wo du sagtest, ups, da gibt's ein Problem?
Auf Kuba ist sicherlich die Wasserversorgung nicht ganz so problematisch wie zum Beispiel in Äthiopien oder so. Also es gibt Orte, wo Wasser ein viel größeres Problem ist als auf Kuba. Und demzufolge war es auch nicht so wirklich ein Moment auf Kuba, wo man so sehen konnte, das ist ganz schlimm und die Menschen verdursten da oder so, sondern es war wirklich eher die Zeit nach dem Trainingslager, ein bisschen mit der Inspiration aus der Reise, wo wir eben nicht nur Fußball gespielt haben, sondern schon auch viel gesehen haben, was vor Ort dann für Umstände herrschen. Ist ja relativ klar in all diesen Ländern, dass es ein enormer Unterschied ist zu dem, was wir hier kennen. Ich glaube, diese Diskrepanz zwischen unseren Standards und den Standards, die man dann eben auch zum Beispiel in Kuba sieht, die ist ja immer wieder frappierend. Für mich war es eigentlich eine Inspiration, dann um in der Zeit danach, wo wir wieder zurück waren, zu gucken, was die Frage stand so ein bisschen im Raum, was mache ich weiter mit meiner Karriere? Das war eigentlich so der Punkt. Ja. Mein Vertrag lief aus.
Wie alt warst du da?
Ich war 24. Wow. 24. Vertrag lief aus und die Frage war, will ich überhaupt weiter Fußball spielen oder will ich vielleicht auch mal was anderes machen in meinem Leben? Ja, als Fußballer ist man ja sehr stark immer so auf einer Schiene unterwegs, man hat immer den gleichen Rhythmus, Dinge wiederholen sich auch ein bisschen. Ich hatte schon mal mit 17 ein Jahr lang, wo ich eigentlich aufgehört habe, Fußball zu spielen, weil es so ein bisschen ja sich einfach wiederholt hat und ich also in mir drin immer so die Idee hatte, ich will auch darüber hinaus noch was anderes machen und nicht für immer in diesen Fußballdingen so drin hängen. Und da war mal wieder so ein Punkt, wir kamen also aus diesem Trainingslager zurück, vertraglich aus und die Frage war, wie geht's weiter? Ja, und das war dann so der Moment, wo ich dachte, hey, gab so einen Tag, an dem ich eigentlich vormittags mir diese Weltkarte gekauft hatte und entschieden hatte, ich höre auf, ich gehe auf Weltreise, ich will das nicht mehr machen, ich will viel lieber mich bei verschiedenen Projekten engagieren und eine Weltreise machen und sozusagen gucken, was danach kommt. Ja, und das war an dem einen Vormittag mit einer Freundin, war ich beim Frühstück gesessen, habe diese Weltkarte gekauft. Am Nachmittag hat mich der damalige Manager Holger Stanislawski angerufen und meinte, hey, ich will dich morgen sehen, ich will über deine Vertragsverlängerung sprechen. Das war also innerhalb von 24 Stunden, als ich eigentlich mich gerade entschieden hatte, die Karriere an den Nagel zu hängen und dann aber plötzlich das Vertragsangebot auf dem Tisch lag. Und diese Gemengelage hat eigentlich dazu geführt, dass ich mir nochmal genau überlegen musste, was will ich nicht vielleicht doch noch die Zeit weiter nutzen, auch hier in St. Pauli, um vielleicht diese Idee der Weltreise und des sozialen Engagements mit der Fußballkarriere zu verbinden. So kam es dann dazu, dass ich den Vertrag unterschrieben habe. Und eben, die Idee dann war, dieses Trainingslager aufzugreifen, um dann das Potenzial dieses Vereins zu nutzen, um was Soziales in Kuba zu machen. Das war so ein bisschen der Aufhänger.
Das heißt, du hast dann noch ein paar Jahre dran gehängt oder
wie? Ich habe dann eigentlich noch ein Jahr dran gehängt, genau. Genug Zeit, um Viva Con Agua so eine erste Aktivierungsenergie zu geben. Tatsächlich habe ich in dem Jahr eigentlich mehr Viva Con Agua gemacht, als ich trainiert habe, so dass es dann ein Jahr später dann dazu gekommen ist, dass ich mich mit dem Trainer nicht mehr so ganz übereingekommen bin über einen neuen Vertrag. Und dann aber war mir auch klar, dass ich eben nicht nochmal irgendwo anders hingehen will und auf Teufel komm raus jetzt die Karriere fortsetzen, sondern das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt dann das Ende von dem Fußball und der Start für etwas Neues, weil klar war, nach dem ersten Viva Con Agua, da ist so viel Potenzial, da kann man so viel Sachen noch weiter dran setzen, weitermachen, so viel Dynamik, Unterstützung, die wir bekommen haben, das ist klar, ich will das weitermachen.
Wir haben viele Hörer in Hamburg, aber auch außerhalb von Hamburg. Vielleicht erklärst du mal die Grundidee von Viva Con Agua. Also wie ging das los, wie bist du auf den Namen gekommen und was war so der Start und wie ging es von dort weiter?
Der Name war eigentlich ein Derivat aus der damaligen Kampagne des FC St. Pauli, Viva St. Pauli. Mhm. St. Pauli hatte damals eine Kampagne rund um diese Kuba-Reise eigentlich. Das war alles so im Revolutionsstil, im Merchandise-Shop konnte man die Che Guevara-Mützen kaufen. Alles war so ein bisschen im Kuba-Stilo. Und Kampagne hieß eben Viva St. Pauli und Viva Con Agua de St. Pauli war dann eben das Derivat davon und baut eben mit dem Con Agua de auf die Grundidee von Viva Con Agua auf, nämlich der Vision sauberes Wasser für alle. Das ist das, was Viva Con Agua antreibt, was uns motiviert, was uns voranbringt, was wir versuchen in all den Projekten umzusetzen, eine Trinkwasserversorgung herzustellen für Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Damals war es so, dass 1,2 Milliarden Menschen laut offiziellen Zahlen eben keinen Zugang hatten. Heute liegt die Zahl bei etwa 650 Millionen, hat sich also sehr viel getan und das ist das, was Viva Con Agua eben antreibt.
Und von so einer Idee hin zu einem, ja, also ihr seid ja heute, was ist im Vorgespräch gesagt, ihr seid eine Stiftung, ihr habt verschiedene Bausteine, gemeinnützige GmbH, ihr seid heute über 50 Menschen, die hier auch fest arbeiten. Wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja nicht ein normales Unternehmen, was du gründest, wo du sagst, ich verkaufe jetzt Sachen und je mehr ich verkaufe, desto mehr Leute kann ich leisten. Und du musst ja wirklich, du musst Menschen dafür überzeugen, dass sie spenden, du hast ein Produkt, was du verkaufst. Also wie sieht Viva Con Agua heute aus? Was habt ihr, wie sieht die Organisation aus? Was habt ihr für Projekte? Erzähl mal ein bisschen davon.
Das Netzwerk von Viva Con Agua wird sehr stark von Ehrenamtlichen eigentlich immer wieder mit Energie aufgefüllt. Das ist von Anfang an das, was uns auszeichnet. Die 50 etwa Festangestellten, die wir heute haben, über die verschiedenen Organisationen hinweg. Natürlich, das ist der professionelle Kern, ist das Brunnenbüro, aber auch die Büros in der Schweiz, in Uganda. Aber das ehrenamtliche Netzwerk ist das, was eigentlich so wahnsinnig sich entwickelt hat, eigentlich über die Jahre. Das war von Anfang an so, Gott sei Dank, dass wir dort gesegnet waren von einer unglaublichen Unterstützung. Hatten halt auch das Glück, dass der FC St. Pauli als Aktivierungsenergie, als Multiplikator uns zur Verfügung stand.
Das heißt, die Verbindung ist, obwohl du aufgehört hast zu spielen, ist ganz klar geblieben. Der Club hat gesagt, das ist ein Projekt, was wir fördern wollen.
Absolut. Ja. Von damals bis heute ist die Verbindung zum FC St. Pauli immer noch sehr, sehr stark. Es gab damals so nach dem ersten Jahr, als ich aufgehört habe, so ein bisschen die Frage, wird das weiter tragen? Können wir das weiter nutzen? Inwiefern können wir darauf weiter aufsetzen? Da hat sich aber gezeigt, dass es der Presse eigentlich egal ist, ob die dann schreibt, da ist jetzt der FC St. Pauli-Spieler, der sowas startet, oder ein ehemaliger FC St. Pauli-Spieler. Es hat sich also da in der Kommunikation nicht viel verändert. Auch die Infrastruktur des Vereins stand uns nach wie vor zur Verfügung und eben die Fans und das Umfeld des FC St. Pauli hat nach wie vor Viva Con Agua mit sehr viel Energie aufgefüllt. Und ich meine, am Anfang, da war das ja eine Schnapsidee. Wir machen mal ein Projekt Trinkwasserspende auf Kuba und jeder kann mitmachen. Hauptsache, es macht Spaß. Ja, das war so ein bisschen dieses offene Netzwerk, aber eben all profit und nicht non-profit. Ja, das heißt, es soll Freude machen, die Aktionen, die wir machen, die Unterstützung, die Projekte. Na, und das war das, was wir zur Verfügung gestellt haben. Und es waren dann die Menschen, es waren die Fans, es waren die Menschen im Stadion, aber auch außerhalb von Hamburg, die Fans des FC St. Pauli, die gesagt haben, super, das ist mein Verein, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit, da mache ich ein Konzert, da mache ich einen Spendenlauf, da mache ich, stricke ich Mützen oder die Hebammen im UKE hier im Krankenhaus haben pro Wassergeburt 5 € gespendet. Also alle möglichen kreativen Ideen, die dann eben auf dieser Plattform zusammengekommen sind, so hat's angefangen. Und das war der Grund, warum wir dann nach einem Jahr gesagt haben, wir wollen weitermachen, weil so viele Leute eben da sich daran beteiligt haben. Und das ist bis heute das, was Viva Con Agua auszeichnet. Ja, in den letzten Jahren hat sich das dahingehend entwickelt, dass ich glaube, Stand heute es Viva Con Agua Crews in etwa 55 deutschen Städten gibt.
Wow.
Ja, darüber hinaus
und die machen dann die machen dann eigene Projekte, animieren wiederum ihre Freundeskreise Sachen zu machen. Oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
Genau, es gibt da alle möglichen kreativen Aktionen, die so vom Zaun brechen, vom Floßrennen über Rudi rockt soziale irgendwelche Essensabende, Konzerte, das Tramprennen als eine der großen Aktionen. Also sehr viele auch wirklich abwegig kreative
Dinge. Was ist das? Also mal ein Beispiel, Tramprennen, was ist das genau?
Tramprennen ist vor vielen Jahren, ist es schon entstanden. Da sind Leute aus Kiel dann getrampt nach Barcelona, glaube ich, war die erste Strecke. Und dann gibt es verschiedene Teams.
Ach so, wer ist als erster da?
Da kann man dann, die treten dann gegeneinander an. Mittlerweile gibt es eine Online-Plattform, da kann man auf die verschiedenen Teams wetten, die tweeten dann von der Strecke und so weiter und so fort. Ich glaube, mittlerweile sind da über 100 Teilnehmer auf verschiedenen Strecken mittlerweile, sonst nehmen die sich gegenseitig ja die Lifts weg. Von daher sind die mittlerweile dann auf unterschiedlichen Wegen unterwegs und treffen sich dann wieder am Ziel. Das ist ziemlich professionalisiert tatsächlich, also aus dem Ehrenamt heraus haben die das eben richtig aufgebaut. Um nur eine Aktion zu nennen, die dort stattfindet, natürlich eine sehr große Rolle in dem Netzwerk spielt das Thema Pfandbecher sammeln. Das ist ja, glaube ich, was, wo wir uns vielleicht als na, zumindest in Deutschland als Marktführer bezeichnen können, vermutlich als Weltmarktführer bezeichnen können. Ich denke, es gibt keine andere Organisation oder zumindest ist mir nicht bekannt, die so viele Pfandbecher-Sammelaktionen durchführt, wie das Viva Con Aqua tut. Haben wir vor vielen Jahren angefangen in Lüneburg damals auf dem Lunatic Festival und Stand heute sind das 130 Musikfestivals, darüber hinaus nochmal 200 Konzerte auf Tourneen, wo Ehrenamtliche von Viva Con Aqua hingehen und dann eben den Menschen die Möglichkeit geben, ihren Pfandbecher zu spenden. Ja, das ist sozusagen eine riesige, große Plattform für Leute, dann einfach mitzumachen, ja, sich mit anderen Gleichgesinnten zu treffen, die Musik ihrer Lieblingsband zu hören und währenddessen noch was Gutes, was Soziales zu machen. Mhm. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum es immer wieder auch neue Leute motiviert, bei Viva Con Aqua dabei zu sein, weil es einfach einfach ist, weil es Spaß macht und weil man eben mit Gleichgesinnten Gutes tun kann. Einer der Gründe oder auch der Aktivitäten, die in den Städten halt überall dann stattfinden. Mhm.
Du hast ja jetzt in so einem Podcast auch die Chance, dir was zu wünschen. Wir haben sehr viele Hörer. Was braucht ihr am meisten? Braucht ihr mehr Ehrenamt? Braucht ihr mehr Geld? Oder sagst du, nee, wir sind eigentlich gut aufgestellt, wir brauchen gar nichts. Was braucht ihr? Was fehlt euch?
Fehlen tut uns so eigentlich nichts. Wir sind froh über das, wo wir gerade sind und wie sich das alles entwickelt. Aber natürlich geht immer mehr, wenn man guckt, dass es noch immer 650 Millionen Menschen gibt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wenn man darüber hinaus guckt, was bei uns ja auch immer mit eine Rolle spielt, Sanitärversorgung geht in den Projektländern sehr stark einher mit der Trinkwasserversorgung, weil klar ist, da kann nicht nur ein Brunnen stehen, der sauberes Wasser bringt, sondern eben auch, das muss auch hygienisch und sanitär versorgungstechnisch sozusagen eine Einheit bilden, dann sind es 2,4 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu verbesserter Sanitärversorgung haben. Das heißt, es gibt noch immer viel zu tun. Dementsprechend haben wir nach wie vor die Motivation, mehr Projekte zu machen. Dafür brauchen wir mehr Mittel, um in den dann Projektländern eben auch die Sachen umzusetzen. Ja, und da kann man schon sehen bei uns, dass wir sehr stark gewachsen sind aus einer jungen Zielgruppe, aus Studenten. Ich war selber 24, als wir es gestartet haben. Das heißt, wir haben sehr viele bunte Aktionen, sehr viel Kreativität, sehr viele Dinge, die unter großem Aufwand manchmal auch gar nicht so viel Geld bringen. Von daher freuen wir uns tatsächlich einfach auch über Menschen, die sagen, ich bin mit einer Spende dabei, ich bin mit einer Fördermitgliedschaft dabei, ich unterstütze Viva Con Aqua, weil ich die Idee gut finde, weil ich die Herangehensweise gut finde, auch einfach mal mit einer Spende, ja, wo wir mal nicht so viel für tun müssen, sondern tatsächlich Leute einfach sagen, ich will die Vision unterstützen, die Viva Con Aqua vorantreibt. Von daher, das ist natürlich jederzeit möglich und da freuen wir uns über jede Unterstützung.
Mhm. Praktikanten, sowas, du hast gesagt, ihr habt auch braucht ihr sowas auch oder kriegt ihr da genug Bewerbung?
Immer Leute, immer kreative Ideen, immer Menschen, die Lust haben mitzumachen, Praktikanten, Ehrenamtliche, ist eigentlich egal, wo man ist, es gibt bestimmt irgendwo in der Nähe ein Viva Con Aqua Netzwerk, von daher, da sind wir immer offen für jede kreative Idee, die da um die Ecke kommt, kann man immer umsetzen mit uns gemeinsam.
Sehr gut. In unserem Podcast geht's ja ganz eindeutig darum, wie sich Arbeit verändert und ich finde euer Beispiel eigentlich sehr besonders, weil ihr das ganze Thema gemeinnützige Arbeit eben sehr viel jünger und frischer angegangen seid, als es viele, sagen wir mal, Institutionen, die es schon ganz lange gibt. Also wenn ich mir angucke zur Weihnachtszeit, wenn ich dann wieder ein Set von Weihnachtskarten oder Kugelschreibern geschickt kriege oder irgendwelchen Dingen von Menschen, die mich zum Spenden auffordern, immer noch über Postwurfsendung oder sogar direkt adressierte Dinge, dann weiß ich, dass sich da noch viel ändern muss. Und das Stichwort, was mir dazu immer einfällt, ist Social Entrepreneurship, also dass wir eigentlich mehr unternehmerisch getriebene soziale Organisationen brauchen, die auch eben Menschen Arbeit geben und nicht nur aufs Ehrenamt angewiesen sind, sondern die eben das beides verbinden. Würdest du das teilen? Ist dieser Begriff einer, den du selber verwendest oder ist das?
Ich bin da absolut deiner Meinung, dass das notwendig ist, den sozialen Bereich zu verbinden mit dem wirtschaftlichen Bereich. Von beiden Richtungen im Übrigen. Also nicht nur die sozialen müssen wirtschaftlicher werden, sondern die
Wirtschaft müssen sozialer werden.
Die Wirtschaft muss sozialer werden. Ja, ich denke, das ist ja vermutlich am Ende des Tages der noch größere Hebel wie andersrum. Ja. Von daher dieser Zwischenbereich aus Wirtschaft und Sozialem, das ist völlig klar, dass dort einer der großen Hebel sitzt, um unsere Welt irgendwie nachhaltig und einigermaßen in den Griff zu bekommen in der Zukunft. Und diese klassische Spendenansprache ist etwas, was uns schon immer sehr fern lag, weil da zeigen auch Untersuchungen so ein bisschen wie, ja, schon fast, ich will nicht sagen pervers, aber wie schwierig das ist, nämlich die Werbung für Spenden über eine positive Entwicklung, über freudige Gesichter, über etwas, was man positiv schaffen kann, ja, auf großen Plakaten Billboards da draußen auf der Straße, sorgt bei den Menschen eben überhaupt nicht dazu, dass sie spenden. Ganz im Gegenteil, führt dazu, dass sie teilweise Neid empfinden. Also sie sehen dort das glückliche Kind, was man dort dann vielleicht an die Wand wirft, um zu zeigen, was man mit der Spende machen kann. Und die Menschen empfinden tendenziell bis hin zu Neid.
Wow.
Und nicht sozusagen den Aufruf, eine Spende zu leisten. Und was funktioniert bei den Leuten, ist Armut, das ausgemagerte Kind, ja, das arme Afrika, das klassische Bild, was eben transportiert wird aus dieser Spendenwerbung, wie wir sie kennen. Das ist das, was den Menschen dann den Impuls gibt, am Ende des Tages auch wirklich Geld zu spenden. Das heißt, das ist erfolgreich, wenn man Geld bekommen will, ist aber etwas, was wir überhaupt nicht an den Tag legen wollen, weil dieses klassische Bild auch von Afrika, das immer wieder in diese Kerbe reinzuhauen, trifft auch einfach nicht die Realität dessen, was ich erfahre, wenn man vor Ort ist. Es gibt so viele positive Kontexte, es gibt so viele Menschen mit Potenzial, so viele Dinge, die wir mitnehmen können, die wir lernen können und eben nicht auch so viel gute Entwicklung und eben nicht nur diese armen Menschen, die wir dort vielleicht dann von dieser Spendenwerbung kennen. Und das ist etwas, was wir anders machen wollen. Wir wollen da freudvoll kommunizieren. Wir gehen davon aus, dass es eben nicht nur über irgendwie dieses schlechte Gewissen oder diesen erhobenen Zeigefinger geht, sondern dass es mit Freude geht, dass man positiv kommunizieren kann und eben damit eine Community entstehen lassen kann, die dafür sorgt, dass wir diese Vision erreichen. Ja, das ist, hebt uns, glaube ich, ab von vielleicht klassischen Spendenorganisationen. Aber da es dann für uns eben nicht so ein Ziel ist, dieses Massenspendenwerbung-Ding bis ans Ende zu treiben, haben wir eben von Anfang an auch andere Wege gesucht, zu gucken, okay, wo können wir vielleicht aber ein bisschen mutiger sein wie die anderen? Weil viele soziale Organisationen, das merken wir auch noch heute, die kommen jetzt so langsam auf den Trichter. Social Entrepreneurship, Social Business, ja, die Welthungerhilfe, ein langjähriger Partner von uns, einer der größten NGOs in Deutschland, haben jetzt in ihre jüngste Strategie das Thema Social Business mit aufgenommen, weil sie eben sagen, das wird immer wichtiger. Für uns, ja, spätestens seit unserer Mineralwasser GmbH 2010 haben wir die gegründet, ist klar, wir wollen das machen. Wir wollen da reingehen, wir wollen eben auch wirtschaftliche Kontexte schaffen, um dauerhaft Spenden zu generieren, aber auch um dem Menschen, der konsumiert, im Einzelhandel, in der Gastronomie eine Möglichkeit zu geben, einen guten Konsum zu machen, einen bewussten Konsum zu machen und mit dem Konsum eben auch was Soziales in Gang zu setzen und nicht nur dafür zu sorgen, dass die Aktionäre dann am Ende eine größere Rendite bekommen.
Und hier die kurze Werbeunterbrechung, bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht. Diese Woche geht es um PayPal mit dem Produkt Business in a Box. Das ist eine Lösung von PayPal, mit der ihr die Möglichkeit habt, einfach mit wenigen Klicks zum eigenen Webshop zu kommen. Ihr geht einfach auf www.paypal.de/box und dort bekommt ihr, und jetzt schnallt euch an, alles, was ihr braucht. Ein Webshop von 1&1, den ihr mit ein paar Klicks zusammenstellen könnt. Das ist ziemlich einfach. Ihr bekommt PayPal Plus, das ist die Lösung von PayPal für Online-Händler, mit der ihr gleich euren Kunden alle vier der Top-Zahlungsarten anbieten könnt. Sprich, eure Kunden können dann per PayPal zahlen, logisch, Lastschrift, per Kreditkarte oder eben auf Rechnung. alles sofort integriert, ihr habt ein Buchhaltungstool und ihr habt die automatisierte Software- und E-Marketing-Lösung, mit der ihr über Google, Amazon und Facebook eure Sachen bewerben könnt. Lohnt sich sehr, denn man muss heute Werbung schalten, damit es auch funktioniert. Also, ein schönes Angebot von PayPal. Ihr findet das Ganze unter www.paypal.de/box.
Vielleicht kommen wir nochmal auf die GmbH und das Produkt. Seit 2010 macht ihr das. Macht ihr das mit einem Partner? Habt ihr es komplett alleine gemacht? Wie habt ihr das aufgebaut, euer Business?
Wir haben zum einen erstmal gesehen, dass es in Deutschland sowas eigentlich noch nicht gibt. Also wir können es da jetzt nicht als die Mega-Innovatoren ausgeben, weil es in Amerika und in Großbritannien eben schon verschiedene Ansätze gegeben hat zu dem Zeitpunkt, die Mineralwasser abgefüllt haben mit dem generischen Zweck Trinkwasser. Projekte zu unterstützen. In Deutschland gab es das noch nicht. Da gab es Krombacher,
Regenwaldprojekt,
genau. Da gab es Wolvik ab und zu mit so einer begrenzten Aktion, wo man dann, wenn man genau hingeguckt hat, gesehen hat, da ist so ein Aktionszeitraum von 6 Wochen, das stand aber gerne auch mal 3-4 Monate im Regal, eigentlich am Ende des Tages sicherlich auch, hoffe ich auch, Projekte unterstützt worden sind, aber am Ende des Tages natürlich darum geht, mehr Wolvik zu verkaufen und eigentlich eine Marketingaktion, motivierte, ja, soziale Geschichte. Bei uns war dann klar, hey, das ist was zu uns passt, ja, Trinkwasser für Trinkwasser, und haben dann angefangen, uns damit zu beschäftigen. Es war ein relativ langer Prozess tatsächlich. Wir haben mit einem Hamburger Abfüller lange, vielleicht fast über 1,5 Jahre Gespräche geführt, die am Ende nicht dazu geführt haben, dass wir uns geeinigt haben, sondern dazu geführt haben, dass der Abfüller alleine eine coole Gastronomie-Linie dann veröffentlicht hat, wo wir dann gemerkt haben, okay, die Absicht zusammenzuarbeiten scheint nicht so groß zu sein. Dann haben wir die Gespräche beendet und hatten das Thema eine Weile begraben, bis dann unser guter Freund John Schierhorn, der hier Gastronom im Wagenbau für die Hamburger Central Park, hier in der Schanze, ein Gastronom, der dann auf uns zugekommen ist und gesagt hat, so, hey, ich habe da so eine Idee, ich möchte so ein Wasser machen. Und da dachte ich dann, okay, das war's jetzt, ja. Spätestens jetzt ist es vorbei, jetzt kommt dieser Gastronom und macht nochmal das wirklich coole Wasser für die Schanze, sozusagen, da, wo wir herkommen. Damit ist die Türe zu für ein Wasser von Viva Con Agua. Dann haben wir uns aber zusammengesetzt und es hat sich herausgestellt, dass er nicht ein Wasser alleine machen will, sondern dass er ein Wasser mit uns machen will.
Super.
Und so haben wir uns zusammengesetzt und haben dann das nochmal revitalisiert, die Idee, und haben dann angefangen, mit verschiedenen Abfüllern zu sprechen, zu gucken, wer passt zu uns, und sind dann mit dem Husumer Mineralbrunnen in Norddeutschland übereingekommen, die gesagt haben, okay, ihr Hippies, wir versuchen das mal mit euch, wir glauben irgendwie an die Idee und wir starten mal gemeinsam. Und so ging es damals los. Das heißt, wir sind natürlich mitnichten Inhaber von einem Abfüllbetrieb oder so, sondern haben eine Lizenzvereinbarung gemacht, haben dort ein sehr gutes Mineralwasser gewählt, eine top professionelle Abfüllanlage, die auch mittlerweile sehr, sehr nachhaltig funktioniert, mit Windenergie und alles klimaneutral produziert. Haben wir dann eben angefangen zu sagen, okay, wir fangen mal die ersten Flaschen an zu produzieren. Das war im April 2010. Und ja, to cut a long story short, es ist bis heute sehr, sehr gut gegangen. Wir haben noch immer ein Wachstum von 30-40%, gerade in diesem Jahr. Mit dem Sommer, mit dem extremen Sommer, sind wir an absolute Kapazitätsgrenzen gekommen, was die Produktion angeht. Also mehr war für uns dieses Jahr nicht drin zu produzieren. Und es entwickelt sich hervorragend, obwohl wir dort eben nicht das machen, was alle anderen machen. Das heißt, uns sehr antizyklisch auch zum Markt verhalten. Wir bezahlen keine Werbekostenzuschüsse. Wir geben keine Sonnenliegen oder Sonnenschirme oder Gläser oder noch nicht mal Freiware. Ja, bei uns heißt es, das Motto ist, Freiware baut keine Brunnen. Das heißt, es ist eigentlich völlig üblich, dass man Ware geschenkt bekommt, dass dort dann auch, um, weiß ich nicht, in eine neue Gastronomie reinzukommen, Dinge versprochen werden. Das gibt's bei uns alles überhaupt nicht. Und trotzdem sind wir da sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube, in diesem Jahr werden wir rund um lass mich lügen, aber 25, 26 Millionen Flaschen verkaufen. Das
wow.
heißt also schon
sehr ordentlich,
eine große
ja.
Menge an Flaschen, die da mittlerweile gedreht werden.
Das ist sowohl Gastronomie als auch Handel oder nur Gastronomie?
Nee, beides.
Ne?
Also jetzt über die gesamte Bank, Gastronomie, Handel, Unternehmen viel auch. Im Handel noch gar nicht so sehr tatsächlich.
Genau, da habe ich euch mir noch nicht gesehen, genau.
Vertreten. Ja. Das ist ja dann häufig doch auch noch mit Werbekostenzuschüssen oder muss man Geld bezahlen, um da reinzukommen, häufig auch. Und wir sind da sehr stark über die Gastronomie gewachsen. Und das funktioniert also sehr, sehr gut. Das war nach 3 Jahren dann auch profitabel und klar hatte man eine Investitionsphase am Anfang. Mittlerweile ist es profitabel und schüttet halt jährlich Geld in die Gemeinnützigkeit aus. Wir haben eine GmbH gebaut, die mehrheitlich in Händen der gemeinnützigen Organisation ist. Das heißt, es gibt die Viva con Aqua Mineralwasser GmbH, die aktuell zu 60% Stiftung und Verein gehört.
Oh,
und das ist sozusagen so ein bisschen unser wirtschaftsphilosophischer Ansatz, wenn man so will, dass wir sagen, hey, es gibt eine vollwirtschaftliche Entität, die aber dann im Hintergrund eben nicht mehrheitlich Privatpersonen gehört, sondern die mehrheitlich in Händen von gemeinnützigen Organisationen ist. Das heißt, wir machen uns dort eigentlich schon den kapitalistischen Ansatz, wenn man so will, zu nutzen, aber die Verteilung auf Shareholder-Ebene läuft eben über die Gemeinnützigkeit.
Und das heißt dann, die 60%, die die Gemeinnützigkeit bekommt, geht dann eben in Projekte wieder.
So
ne? Das heißt also, damit seid ihr, gibt ihr die Mehrheit eurer Gewinne quasi an Projekte.
So ist es. Und 40% haben befreundete Investoren, da ist FC St. Pauli mit dabei, da ist Frank Otto zum Beispiel mit dabei, Volkert Koopmans vom FKP Scorpio, all den Festivalveranstalter mit dabei. Also Freunde, die mit ihren Netzwerken sowieso schon seit vielen Jahren Viva con Aqua unterstützen und die eben darüber hinaus gesagt haben, wir wollen damit kein Geld verdienen. Alles, was also in die anderen 40% reinläuft, wird reinvestiert, wurde zum Beispiel reinvestiert für Goldeimer, die Komposttoilettenorganisation, wo es ja auch mittlerweile ist, Klopapier zu kaufen gibt, Goldeimer, muss man sich unbedingt merken. Das ist der heiße Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes. haben wir dort die Investorenseite, die dafür sorgt, dass ihre Anteile und ihre Gewinne eben auch wieder in neue Geschäftsmodelle und in die Multiplikation dieser Idee dann weiter fließen können. Und darüber können wir da jetzt eben auch in der Zukunft immer weitere Geschäftsmodelle kreieren, Ideen umsetzen, die in die gleiche Kerbe schlagen, Social Business zu machen im Kontext von Viva con Agua.
Und da für die Truppe habt ihr auch das, da gibt es ein Management, da gibt es ein Team, die das eben hauptamtlich machen, oder bist du da auch noch involviert in den Erwerbszweig?
Ich war da Geschäftsführer 4 Jahre lang und habe dann, als der Laden Break-Even war, sozusagen mich dort zurückgezogen und habe den Profis überlassen, um denen nicht mehr weiter im Weg zu stehen, sozusagen. Wir haben dort mit André Lau und auch mit Reinhold Seidel 2 Geschäftsführer, die aus der Branche kommen. Reinhold Seidel war bis vor kurzem noch Inhaber von dem Husumer Mineralbrunnen, kommt also aus dem Mineralbrunnengeschäft. André Lau war einer der ersten 3 Vertriebler damals bei Bionade, hat das also auch von der Pike auf gelernt. Und die beiden bauen jetzt schon seit geraumer Zeit ein Team auf, an einem Vertriebsteam vor allem auf, was eben in ganz Deutschland dafür sorgt, dass das Wasser verkauft wird. Die Leute, die im Vertrieb tätig sind, sind alles Menschen, die rekrutiert sind, also die sozusagen neben dem Kern, die rekrutiert worden sind aus unserem Ehrenamt. Also sind alles eher Geisteswissenschaftler oder kommen aus anderen Bereichen. Haben alle gemein die Tatsache, dass sie lange Jahre bei Viva con Aqua vorher schon als Ehrenamtliche aktiv waren und jetzt sozusagen dann einfach auch das Wasser mitverkaufen. Weil klar ist, das Wasser ist für uns ja nur, ich sag immer ganz gern, so ein Blitzableiter, wo wir im Grunde genommen die Menschen ja darauf aufmerksam machen wollen, dass dahinter sehr, sehr viel mehr steckt. Das ist ja nicht nur ein Produkt.
Ist ja auch gleichzeitig eure Kampagne. Das ist ja das Tolle daran, dass es quasi, das Trinkwasser für Trinkwasser ist ja genial, dass ihr 25 Millionen Werbeträger ja nochmal habt. Ne?
Das so ist es, genau. Ist ich glaube, das ist das, was Viva Con Agua, wenn ich das richtig angucke so und auch vergleiche mit vielleicht Charity Lemonade oder mit jetzt Share, es gibt ja viele immer mehr auch Produktansätze im Getränkebereich, aber natürlich auch in anderen Bereichen, wo eben ein soziales Produkt in den Regalen steht, was super ist. Ich glaube, der Unterschied bei Viva Con Agua ist nochmal, dass das Produkt nur ein Teil aus diesem
ganzen Kosmos
Blumenstrauß an Aktivitäten ist und dass dahinter eben dieser Kosmos steht, diese Ehrenamtlichen, die Community. Und das finde ich persönlich eine sehr spannende Verbindung zwischen Produkt und ehrenamtlichem Netzwerk auch insbesondere. Wenn man dieses Wachstum ansieht, dann ist eigentlich klar, das ist nicht wegen den Vertrieblern so schnell und rasant gewachsen, sondern es ist deswegen gewachsen, weil die Ehrenamtlichen, weil die Community dafür gesorgt hat, dass das in den Städten ankommt, weil die Studenten in Kassel gesagt haben und wo auch immer sie sind, bei ihrer Lieblingskneipe, warum hast du hier nicht das richtige Wasser? Weil die Ärzte und andere auf ihre Catering-Rider geschrieben haben, wir wollen hier Viva Con Agua Wasser bei uns im Backstage haben und anfangs die Menschen uns angerufen haben, zum ersten Mal davon gehört haben, Hilfe, Hilfe, die Ärzte kommen, die wollen Viva Con Agua, hab noch nie was davon gehört, wo kriege ich jetzt dieses Wasser her? Ja, also diese unterschiedlichen Cross-Effekte, die wir dort haben aus dem Blumenstrauß und Aktivitäten, das finde ich ein spannendes Phänomen, was den Vertrieb des Wassers tatsächlich angeht.
Es gibt ja sowohl in Hollywood als auch in Deutschland viele wirklich berühmte Menschen, die das Thema Wasser für sich entdeckt haben, weil es ja wirklich auch eines der zentralen, ich glaube, es auch gehört zu den United Nations Challenges, ne, die wirklich ja benannt werden sind als die Herausforderung. Es gibt den Ray Garvey, den Sänger, den ich auch persönlich kenne und sehr schätze, der auch ein Wasserprojekt hat. Bist du vernetzt mit den anderen Wasserprojekten? Tauscht ihr euch aus oder ist das so, dass da jeder sein Ding macht und sagt, es gibt genug zu tun und muss sich eigentlich gar nicht austauschen?
Nein, wir tauschen uns schon aus, natürlich nicht mit allen. Sind ja grundsätzlich bei uns immer sehr kooperationsorientiert. Ja. Irgendwann mal, glaube ich, kam mal jetzt hier ins Stadion unseres FC St. Pauli hier um die Ecke, kam da mal Hella als neuer Wasserpartner, weil wir gesagt haben, Leute, wir können hier jetzt nicht für Geld bezahlen, um Sponsor im Stadion zu sein. Ich verstehe aber, dass der FC St. Pauli das Geld braucht für einen neuen Stürmer und so. Und dann ist da Hella damals, hat das jetzt übernommen vor ein paar Jahren, wo wir dann auch nochmal in der damaligen Presseerklärung dazu deutlich gesagt haben, ey, für uns Konkurrenz ist 80er. Ja, wir sind für Zusammenarbeit, gerade in unserem 60er, in unserem Segment, Leben von Verbindungen, Netzwerke und Zusammenarbeit. Das ist das, was unser Erfolgsmodell ist und deswegen sind wir da immer interessiert, uns möglichst viel mit anderen auszutauschen, haben, was die Umsetzung unserer Projekte angeht, mit Welthungerhilfe auch in der Schweiz, mit Helvetas, mit anderen Partnern, die setzen wir die Projekte um, das machen wir eigentlich nie alleine, sondern immer gemeinsam mit anderen. Auf der, sag mal, Wasserprojektseite Richtung Prominente sind wir sehr gut mit Nevin Subotic und seiner Stiftung verbunden, der auch vor allem in Äthiopien Wasserprojekte macht. Ray Garvey habe ich jetzt persönlich dazu noch nicht gesprochen. Aber generell bin ich der Meinung, dass dort...
Ich bringe euch mal zusammen. Ich glaube, ihr würdet gut zusammenpassen.
Sehr gerne. Dass es notwendig ist, zusammenzuarbeiten. Ja? Also gerade wenn man in den Ländern selber guckt, dann stellt man ja fest, da sind ja so viele NGOs unterwegs, ja nicht nur aus Deutschland, sondern international. Und eines der Hauptschwierigkeiten für die Länder selber, für die Regierungen vor Ort, ist die Arbeit der NGOs zu koordinieren und zu gucken, dass die nicht doppelt arbeiten oder dass die ja nicht ineffizient sind, weil einfach die nicht zusammen an einem Strang ziehen und so. Von daher ist die Koordination der verschiedenen Akteure, die auf diesem Feld unterwegs sind, eine der großen Herausforderungen insgesamt und deswegen sind wir da immer offen und freuen uns, wenn es Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten.
Schon wieder ein Punkt, der zu New Work passt, Collaboration, Cooperation, etwas, was auf jeden Fall, glaube ich, einer der großen Trends auch in der Wirtschaft ist schon und sein wird, dass man eben nicht mehr nur gegeneinander, sondern vieles auch miteinander macht. Finde ich toll, dass ihr das auch so seht. Ich würde gerne nochmal aus aktuellem Anlass auf Afrika auch als Kontinent kommen. Ich habe vor 2, 3 Jahren mal einen TED-Talk mit Hans Rosling gelesen. Das ist ein Mediziner aus Schweden, leider verstorben kürzlich, der sehr stark ist in der Auswertung von Daten und Prognosen, wie sich Themen, die mit Gesundheit zusammenhängen, ändern. Und der hat jetzt mit seinem Sohn, seiner Schwiegertochter zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Factfulness, was ich unbedingt empfehlen möchte, vor ein paar Monaten rausgekommen, der eben sagt, ein Großteil der Menschen, der macht da immer das Experiment, also 12 Fragen, die er auf Konferenzen immer Leuten fragt, und je schlauer die Leute sind, desto falscher beantworten die sie, ne? Also was Kindersterblichkeit angeht, was ganz viele Themen angeht, und er, seine Oberthese ist, dass wir in vielen Dingen schon viel, viel besser geworden, als die Menschen immer glauben. Wir haben immer noch ganz, ganz große Probleme, aber wir kommen häufig mit den falschen Schlüssen. Und ein Bild, was mich sehr geschockt hat, er sagt, es gibt eben Organisationen wie zum Beispiel Bill und Melinda Gates, die sich dafür verteidigen müssen in bestimmten Kreisen, dass sie in Afrika helfen, weil sie sagen, ja, je mehr er da hilft, desto mehr Menschen gibt's doch und desto größer wird das Problem der Überbevölkerung. Und er hat einen sehr schlauen Ansatz. Er sagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, Entwicklungsländer, Schwellenländer, diese ganze Unterteilung. Es geht eigentlich nur darum, in welcher wie leben Menschen. Er teilt die Menschen in 4 Gruppen ein, also Menschen, die mit $1 oder weniger auskommen müssen. Das ist die erste Gruppe. $2 oder weniger, $4, $2 mehr, $4 mehr, $16 mehr pro Tag. Und er sagt, das, was eben geschafft werden muss, ist möglichst diese Menschen aus dieser untersten Gruppe, $1 und weniger, hochzuentwickeln. Weil was dann passiert ist, nicht, dass dann noch mehr Kinder kommen, sondern dass dann automatisch die weniger Kinder bekommen. Weil nur die ganz, ganz Armen viele Kinder bekommen, weil eben sie wissen, ein Teil wird sterben und so weiter. Das ist extrem gutes Buch und hat mir auch nochmal den Blick auf Afrika eröffnet. Ich wollte jetzt auch kein Co-Referat halten, sondern wollte das nur so als Einstieg nehmen und mal mit dir über Afrika sprechen, was du dafür, weil du hast es so vorhin gesagt, dass da eben viele Dinge passieren. Wie siehst du diesen Kontinent? Das ist ja der Kontinent, wo das größte Menschenwachstum noch kommen wird. Weltweit gibt's ja mittlerweile immer weniger Kinder, aber da die da sind, ja irgendwann auch noch erwachsen werden, wird's eben dann doch mehr. Wie siehst du den Kontinent Afrika?
Boah, das ist eine schwierige Frage, so pauschal zu beantworten. Viele Facetten. Für mich persönlich aus einer eigenen Erfahrung ist es so, dass ich dort grundsätzlich erstmal sehr, sehr viel gelernt habe. Ja, und dass ich immer wieder soll ich sagen, überrascht oder das toll finde, wenn wir auch Freunde hier zu Gast haben, machen wir relativ regelmäßig, dass wir sozusagen Leute hier haben für 3 Monate, 6 Monate und auch andersrum Menschen aus unserem Netzwerk dann nach Uganda gehen oder so. Und was ich da ganz erstaunlich finde, ist, in Workshops oder so, gibt's ein Ritual. Rituale sind für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das heißt Insight of the Day. Ja, also da wird am Ende des Meetings nochmal kurz reflektiert. Was habe ich empfunden? Wie geht's mir damit? Was nehme ich mit? Und so weiter. Wird nicht kommentiert. Gibt also jedem die Möglichkeit, in einem gesicherten Rahmen nochmal kurz zu reflektieren.
Das heißt, jeder im Meeting gibt
jeder, der will, ja, wenn man muss nicht sein, ist kein Zwang, aber das ist sozusagen ein wichtiges Ritual.
Schönes Ritual.
Für uns. Mhm. Insight of the Day, ziehen wir durch bei einem Grund genommen jedem Meeting. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, die Insights von unseren Kollegen aus Afrika, die haben häufig so eine Tiefe, ja, und so ein Gehalt, ja, und natürlich ist es für die auch dann eine ganz neue Situation und haben die vielleicht auch nochmal mehr irgendwie zu verarbeiten als jetzt so jemand, der in einem ganz normalen Meeting teilnimmt, aber dort schwingt manchmal so eine Tiefe mit und auch dann irgendwo so eine Ebene, die wir hier so manchmal gar nicht mehr kennen, unsere aufgeregten und ja teilweise von Dingen irgendwie zugestellten, umstellten Welt oder der Sicht verstellten Welt oder sowas. Ist mir aufgefallen, ja, dass die dann irgendwas so mitbringen und uns bereichern mit ihrer Einsicht in einer Art und Weise, wie man das, was mich überrascht hat, einfach so. Ja. Das will ich da vielleicht.
Hast du ein Beispiel einfach, mal? Fällt dir irgendwas gerade ein?
Kann ich jetzt nicht ein ganz konkretes Beispiel nicht sagen, aber das ist mir häufiger immer wieder aufgefallen, ja. Auch vor Ort, wenn ich mit Menschen spreche, oder wenn man da Leute trifft, egal ob das dann Künstler sind, Tänzer, Studenten, Leute, die da mit uns arbeiten und so. Es gibt so eine Lebensweisheit, die man dort oder die ich dort angefunden habe, die ich hier nicht immer oder so oder was mich einfach gepackt hat. Ja, das heißt, das ist etwas, was ich einfach sagen kann, dass man gefühlt die Leute vielleicht teilweise ja noch näher an dem sind, wo wir alle vielleicht ja auch mal hergekommen sind, noch mehr konfrontiert sind, ja, mit Schicksalsschlägen, mit Herausforderungen, die wir gar nicht mehr kennen, mit grundlegenden Sachen, die notwendig sind, um das Leben zu sichern, ja, um Überleben zu sichern, um das Überleben der Familie zu sichern und mit der Natur, mit dem Klimawandel, der dann in einer ganz anderen Art und Weise Herausforderungen mit sich bringt, mit der Tatsache, sauberes Wasser zu organisieren. Themen, die wir gar nicht mehr so kennen, ja, also so urmenschliche Sachen, wo ich das Gefühl habe, die kultivieren an der einen oder anderen Stelle auch eine Art von Weisheit oder so, die wir so gar nicht mehr haben oder manchmal gar nicht mehr so anfinden.
Ja, bist du oft drüben? Bist du?
Ich bin recht regelmäßig da, bin auch gerade letztes Jahr relativ lange auch da gewesen, Ende letzten Jahres haben wir diesen Water Walk gemacht, wo wir von Kigali nach Kampala gelaufen sind, 533 Kilometer zu Fuß.
Gejoggt oder gegangen?
Gehen.
Und in was für einer Konstellation?
Das war so ein Viva Con Agua-Aktion, gestartet in Kigali mit Kunst-Musik-Festival, einem kleinen dort, und sind dann losgelaufen, um dann am Ende in Kampala anzukommen und dort auch wieder Kunst-Musik-Festival zu haben, und waren mit etwa 40 Läufern unterwegs, deutsch, ugandisch, Schweiz, Ruanda, Frankreich, und eben eine Crew, die dann unsere Zelte zum nächsten Schlafplatz gefahren haben und dort das Camp wieder aufgebaut haben. Dann gab es da Essen und dann haben wir da gezeltet, nächsten Tag weiter, etwa 27 Kilometer am Tag, wo man sehr direkt mit Menschen in Kontakt kommt natürlich. Aber das will ich einfach nur mal vielleicht vorne wegschicken, weil ich das Gefühl habe, so, das ist eben nicht dieses arme Kontinent, wo wir genau immer alles besser wissen, sondern genau, da gibt es so viele Dinge, die wir dort mitnehmen können, die wir gar nicht mehr sehen. Also diese Einseitigkeit des Gefälles will ich da einfach schon mal irgendwie, habe ich eine andere Erfahrung gemacht.
Ja, deckt sich mit dem, was der Rusling da sagt. Also genau so spricht er auch über den Kontinent. Das ist interessant.
Natürlich auf der anderen Seite ist frappant, in was für einer anderen Welt dieser Kontinent existiert, auf eine Art und Weise wirtschaftlich. Das ist natürlich wirklich wie eigentlich eine andere, also deswegen auch irgendwie dieser Begriff erste, zweite, dritte Welt verwende ich eigentlich nicht, ja, aber es ist insofern frappierend, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich wie eine andere Welt. Es ist eigentlich von der Art und Weise, wie gelebt wird, von dem Wohlstand, den wir hier haben, ist es einfach meilenweit und kann man gar nicht so unbeschreiblich weit entfernt. Und dieser extreme Unterschied, das stellt mich auch vor die Frage, wie soll das jemals wirklich aufgeholt werden? Ja, also wie soll das jemals, diese Lücke, geschlossen werden?
Und vielleicht können wir ein paar Sachen überspringen, die wir falsch gemacht haben.
Ja, das ist die eine Hoffnung natürlich, dass man dort, ob das passiert, muss man sehen. Gerade in Großstädten, wenn man in so Addis Abeba oder in Accra oder in Uganda, da ist ja eine Infrastruktur, die bei weitem nicht darauf ausgelegt ist, so viele Leute dort zu beherbergen. Und es werden ja immer mehr, also es werden nicht nur mehr Menschen, sondern auch immer mehr Menschen in den Städten. Und es gibt dort weder die Infrastruktur, um all die Autos auszuhalten, das heißt, die regelmäßig täglich kollabiert, dann irgendwann der Verkehr. Es ist nicht ausgelegt, was Müll angeht, was Abwasser angeht und was viele andere Dinge noch dazu angeht. Das heißt, und da ist einfach die Frage, wie soll jemals das in diesen großstädtischen Kontexten noch sich verändern? So, wie soll es jemals wieder aufgefangen werden? Und ich habe auch noch nicht irgendwie irgendwo jemanden gehört, der dazu eine wirklich gute Idee hatte. Oder dass da wirklich konkret schon dran gearbeitet wird. Von daher ist es schon eine große Frage, wenn man berücksichtigt, dass da heute etwa 2 Milliarden Menschen auf diesem Kontinent leben und die Prognosen eben vorhersagen, dass es mal 4 sein werden und dass die zusätzlichen, von den zusätzlichen 4 Milliarden Menschen, die wir noch erwarten an Bevölkerungswachstum, bevor es dann mal zu so einem Stillstand kommt, 3 davon werden in Afrika zusätzlich sein.
Genau der Punkt,
und da ist schon die Frage, wie genau sollen diese Großstädte, soll dieses Kontinent diesen Bevölkerungswachstum aushalten. Ja, und ja, das ist für mich eine große Frage und wir sind auf jeden Fall gut beraten, eben insofern unser Wirken zu überdenken, dass wir nicht nur konsumieren und unseren Wohlstand ja auch häufig auf Kosten des afrikanischen Kontinents dann auch aufbauen. Das passiert tatsächlich ja immer noch sehr häufig, wenn man an das Koltan denkt, an die Bodenschätze, an andere Dinge, die wir dort eben rausholen, um hier dann das in unsere Handys zu verbauen etc. Sondern wir müssen ganz genau überlegen, wie kriegen wir das denn hin, dass dieses Kontinent auch wirtschaftlich auf die Beine kommt und dass wir es unterstützen, dass wir zusammenarbeiten und eben auch schauen, wie kann ein Überleben in Afrika gesund weiterhin funktionieren, denn natürlich sind auch Themen wie Flüchtlingskrise oder ist das ganze Thema Migration etwas, wo wir merken, wie dann doch alles miteinander verbunden ist und wie wir nicht sagen können, wir sind hier in unserem goldenen Käfig oder wo auf unserer Seite, wo haben damit nichts zu tun, sondern das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und das ist eine Herausforderung für Generationen. Und ich hoffe, dass das gelingen wird, ohne militärische Konflikte und zu großen, ja, letztendlich auch Blutvergießen und andere Themen, die da ja auch mal schnell denkbar sein können oder so.
Sind das Themen, die du öffentlich adressierst? Du hast ja nun viel Kontakt mit Menschen, bist viel unterwegs. Hast du die Chance, sowas mit Politikern zu besprechen, sowas auch mal zu fordern, einzufordern? Oder ist das etwas, was jetzt erstmal nur in deinem Kopf stattfindet?
Na, wir sind mit Viva Con Agua natürlich kontinuierlich daran, diese Verbindung zu pflegen, den Austausch zu pflegen, über unsere Arbeit auch konkret Projekte zu unterstützen, die dann die Situation vor Ort verbessern und aber eben vor allem auch auf dieser Verbindungsebene einfach dafür zu sorgen, dass und das ist ja das Spannende jetzt bei uns, wie sich eben die Community auch entwickelt außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa, nicht nur in Dach oder in Niederlande oder so, sondern in Uganda oder in Nepal oder in Äthiopien oder so. Also wo wir Viva Con Agua Uganda existiert seit 2017, also eingetragene Organisation. Ja, das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die vor Ort Viva Con Agua machen und mit uns gemeinsam Viva Con Agua machen. Und das ist eigentlich unser konkreter Beitrag. Ja, also ich bin da weniger jetzt auf der politischen Ebene unterwegs, um das zu adressieren. Das ist auch, glaube ich, vielleicht für die Zukunft was noch bevorsteht. Aber aktuell ist es einfach so, dass wir über unsere Arbeit und über unser Beispiel und über die Verbindungen, die wir bauen, ganz konkret sozusagen versuchen, damit umzugehen und da einen Raum zu schaffen, wo neue Sachen entstehen können und man eben nicht nur dieses klassische Gefälle so hat.
Super. Wir stellen unseren Gästen immer so zum Schluss oder gegen den Schluss immer noch die Frage, wie du eigentlich dich selber inspirierst. Ich meine, du inspirierst mit deiner Arbeit viele Menschen, viele folgen dir freiwillig, viele helfen dir. Wie bekommst du, ich habe gelernt, du bekommst Inspiration im Austausch mit dem Kontinent, aber wie inspirierst du, liest du bestimmte Bücher, hast du Bücher gelesen, die dich geprägt haben? Wir fragen immer so nach den wichtigsten Büchern, die unsere Gäste gelesen haben. Das kann alles sein, von Roman bis Fachbuch.
Also ehrlich gesagt, meine Inspiration kommt gar nicht so sehr durchs Bücherlesen. Also ich habe auch ein paar Bücher gelesen, kann da auch gleich nochmal welche nennen, aber meine Inspiration ist eigentlich sehr stark über über Sport, über Yoga und auch Meditation. Das ist eigentlich meine Inspiration, tatsächlich mal den Inflow von Informationen einfach auch mal zu unterbrechen. Ja?
Sehr gut.
Und dann dann eben. Ja, die Information, die von innen dann irgendwann entsteht, wenn man mal der Reizüberflutung, der wir ständig ausgesetzt sind, mal kurz der zu widerstehen, ja, und dann eben von innen heraus Inspiration zu schöpfen, das ist etwas, was ich versuche zu kultivieren, immer so gut wie es geht. Ich merke tatsächlich immer, wenn ich nicht dazu komme, dann übernimmt der Stress und dann dann wird's ungesund, dann wird die Ernährung ungesund und so weiter. Und das ist so das, was ich brauche, um immer wieder auch in meinem persönlichen Ausgleich zu sein, sozusagen. Ansonsten kann ich ein Buch empfehlen von Michael Csikszentmihalyi, ich weiß immer gar nicht ganz genau, man kann eigentlich Csikszentmihalyi als Eselsbrücke verwenden. Heißt Flow, kennst du vielleicht?
Nee, kenne ich nicht. Nee. Das Flow-Prinzip kenne ich, aber das Buch kenne ich nicht.
Ne? Ist der sozusagen Begründer des
Flow?
Godfather of Flow.
Super.
Sozusagen, ja.
Das haben wir noch nicht gehabt, obwohl wir schon oft über Flow gesprochen haben.
Genau, super. Das kann ich empfehlen. Einfach weil ich es auch, glaube ich, als Sportler oder als, weiß nicht, aus dem Sport heraus, aber generell es als sehr segensreichen Zustand empfinde, wenn man in der Lage ist, mal alles um sich herum zu vergessen, die Konzepte oder die Rationalisierungen und so, die uns ständig so umtreiben, einfach mal über Bord zu werfen und alles in dem Moment aufgehen zu lassen, wie es eben er in dem Buch Flow ganz gut beschreibt, auch wie man in diesen Zustand kommt und das sozusagen so ein bisschen ergründet als ein
sehr schön
Buch. Ansonsten kann ich auch zuletzt auch ein ganz, sehr tolles Buch. Jetzt weiß ich gar nicht genau den Titel, aber Otto Scharmer. Finde ich auch einen sehr, sehr inspirierenden Autor. Und
worüber schreibt er?
Na, der hat zum einen die U-Theory, Theory U, so ein bisschen die Idee. Das Buch, das ich jetzt zuletzt gelesen habe, ist aber nochmal ein bisschen anders, aus der Zukunft herausführen oder irgendwie so. Weiß nicht genau, wie das Ding ist, aber U-Theory ist so ein bisschen seine Theorie, auch sehr spannende Ansatz, und zwar, wie man eigentlich über eine veränderte Aufmerksamkeitsqualität es schaffen kann, eben nicht nur ständig die Vergangenheit downzuloaden, ja, also ständig eigentlich aus der Vergangenheit heraus die Zukunft zu erschließen, sondern tatsächlich in einen Zustand sich zu versetzen, wo es möglich ist, sozusagen ein bisschen aus der Zukunft heraus Lösungen, Innovationen und neue Ansätze zu finden und eben nicht nur ständig downloading, im Grunde genommen wiederhole ich das, was ich schon die ganze Zeit immer das Gleiche gemacht habe, und das eben über die veränderte Qualität der eigenen Aufmerksamkeit eigentlich die Möglichkeit eben ein bisschen die Zukunft zu fühlen.
Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Vielen Dank.